Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Sehr geehrter Herr Pedersen, vielen Dank für Ihren Kommentar. Wir schätzen es sehr, dass Sie Ihre Bedenken mit uns allen teilen, da dies uns die Möglichkeit gibt, Missverständnisse auszuräumen und Ihnen die nötigen Informationen zu liefern. Ich möchte betonen, dass wir als Firma großen Wert auf Qualität und Sicherheit legen. Unsere Produkte erfüllen alle erforderlichen europäischen Normen. Wir stellen sicher, dass alle notwendigen Nachweise einschließlich der geprüften Baustatik, COC, der technischen Dokumentation sowie dem Wärmeschutznachweis nach Gebäudeenergiegesetz für unsere Häuser vorliegen. Gerne können Sie sich von unserer Qualität am 3.5. während unseres Open Days in Bentwisch Rostock selbst überzeugen. Viele Grüße.
Na, wenn man so nett und freundlich eingeladen wird, dann nimmt man natürlich die Einladung auch wahr. Was dabei rausgekommen ist, wollen wir heute besprechen. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, es geht in eine neue Runde. Und ich verspreche euch schon jetzt, es wird sehr, sehr spannend werden. Nun wohne ich ja privat selbst im Landkreis Rostock, etwas südlich von Kühnungsborn. Insofern war das für mich überhaupt kein Problem, an diesem Wochenende des 3. Mai auch wirklich mal vorbeizukommen. Ja, und es erwartete mich hier an diesem Open Day eine ganze Reihe von Tiny Houses und ich war schon deswegen überrascht, weil ich kenne das so, dass wenn ich stark im Markt bin, eigentlich kaum etwas zum Ausstellen habe, weil ich alles verkauft habe. Und hier stapelten sich circa so 20 Tiny Houses. Also nicht, dass wir uns missverstehen, aber die Bauwirtschaft, insbesondere für Ein- und Zweifamilienhäuser, ist in den letzten Jahren um 60% eingebrochen. Und der private Tiny House-Markt sogar um 80-90%. Einzig der gewerblich genutzte Tiny House Markt ist momentan sehr solide und kräftig dabei. Entsprechend verwundert es mich, dass hier so viel totes Kapital herumsteht, aber das soll ja nicht mein Problem sein. Naja, sei es drum, in jedem Falle wurde ich schon mal freundlich angelächelt und ich habe mich auch sofort zu erkennen gegeben. Hallo, mein Name ist Peter Pedersen, vielen Dank für die freundliche Einladung. Die Entgegnung der Gastgeberin klang allerdings etwas überraschend. Ach, Sie sind doch vorbeigekommen? Aber natürlich, sowas macht man doch gerne. Ja, nun wollte ich natürlich die Gastgeber nicht so lange aufhalten. Sie hatten ja schließlich Interesse, die Kundschaft zu bedienen und nicht jemanden, der jetzt öffentlich darüber berichten möchte. Ich hatte meine Mikrofone dabei gehabt und wollte eigentlich gleich loslegen. Also die obligatorische Frage, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber klar, immerhin wollte ich mich ja jetzt von der technischen Qualität und Sicherheit überzeugen und darauf waren natürlich auch meine Fragen ausgelegt. Wer ausdrücklich die hohe Qualität und die Sicherheit betont, der wird sicherlich das auch genau bestätigen können, dachte ich mir. Immerhin hatte ich einen ganz kurzen Blick in das erste Tiny House hineinwerfen können und was sah ich da unter der Decke? Einen Querbalken, und zwar einen Holzbalken. Das ist natürlich symptomatisch, weil wenn ich eine Stahlrahmenkonstruktion habe, werde ich ja keine Holzbalken einziehen. Also war meine erste Frage, sagen Sie, arbeiten Sie mit einer Holzrahmenkonstruktion oder einer Stahlrahmenkonstruktion? Und die Antwort war ganz klar, natürlich Holzrahmen, Stahl ist viel zu kompliziert. Ups, zu kompliziert? Bei Karosseriebau ist Stahl zu kompliziert? Na gut, okay. Das wollte ich natürlich genauer wissen, denn was kennt man so aus dem Verkauf, dass man da schnell den Spruch hört, starke Behauptung ersetzt einen schwachen Beweis? Das wollen wir ja natürlich nicht haben. Also wollte ich das natürlich genauer wissen. Haben Sie denn auch eine statische Berechnung für den Transport auf der Straße? Das ist ja immerhin schwerstes Erdbeben. Können Sie mir denn einmal so eine Statik vorlegen oder kann ich zumindest mit Ihrem Statiker ins Gespräch kommen, der das ausdrücklich bestätigen kann? Ja, und was soll ich sagen? Die Antwort war, ja, unser Architekt, der kommt aus Güstrow, aber mehr verrate ich nicht. Ja, dachte ich mir, Augenblick, ich hatte nach dem Statiker gefragt, nicht nach dem Architekten, aber okay, da stieß ich anscheinend auf Granit. Und entgegen Ihrer Aussage zur Einladung, Qualität, Sicherheit, ihr habt es noch in Erinnerung, gab es keine ausdrückliche Bestätigung oder einen Nachweis. Gut, sagte ich mir, dann nehmen wir mal ein anderes Thema. Sagen Sie, wenn ich das richtig sehe, sind hier fast alle oder sogar alle Tiny Houses auf PKW-Trailern aufgebaut. Bekommen Sie denn die 3,5 Tonnen Maximalgewicht überhaupt hin? Immerhin ist es ja ein allgemeines Problem für faktisch jeden Hersteller, diese 3,5 Tonnen für ein Fliegengewichtshaus wirklich auf die Reihe zu bekommen. Allein wenn man mit einer Holzrahmenkonstruktion arbeitet, hat man extreme Gewichtsprobleme, weil die Holzkonstruktion schwerer als eine Stahlrahmenkonstruktion ist. Bei einem 7 Meter Tiny House hat man in aller Regel so 300 Kilogramm mehr Gewicht allein nur in der Holzkonstruktion, weil man keinen Stahl verwendet. Außerdem konnte ich bei dem kurzen Blick in das erste Tiny House sehen, dass die Innenverkleidung eine Massivholzversion war. Also Stülpschalung, Nut- und Federholz, irgend so etwas. Und das ist natürlich auch schon besonders schwer. Also sagte ich mir, mit einer Holzrahmenkonstruktion und einer Massivholz-Innenverkleidung müssten die eigentlich die 3,5 Tonnen schon gerissen haben. Und jetzt kam's. Nein, wir erfüllen die 3,5 Tonnen nicht, das machen wir auch nicht, die werden per Tieflader ausgeliefert. Ja, wozu dann einen PKW-Trailer, wenn ich eh das mit Tieflader transportiere? Es macht ja nun gar keinen Sinn, gefederte Achsen und auch noch Bremsanlage, wozu soll das sein? Gerade wollte ich diese Frage stellen, da kam der Herr des Hauses mit kräftigen Schritten mir entgegen. Und bevor ich überhaupt nur guten Tag, guten Morgen, moin moin oder ähnliche Begrüßung loswerden konnte, kam er gleich auf mich zu und sagte, Herr Petersen, Sie machen alles schlecht hier und das wollen wir hier nicht, ich erteile Ihnen hiermit Hausverbot. Verlassen Sie unverzüglich dieses Grundstück. Etwas irritiert und wahrscheinlich auch etwas verwundert lächelnd, sagte ich mir, okay, gut, wenn ich hier nicht willkommen bin, dann gehe ich eben wieder. Gesagt, getan. Und dann kam das Lustigste, dass der Herr des Hauses mich auch noch begleiten wollte, weil mein Wagen so ca. 200 Meter weiter entfernt war, also ein bisschen außerhalb des Geländes. Und so marschierte er dann prompt mit mir zu meinem Wagen. Also den Weg hätte ich auch alleine geschafft, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er Angst hatte, dass ich noch Fotos schießen könnte. Ja, und da die Kommunikation nach der Hausverbotserteilung vollkommen zusammengebrochen war, dachte ich, ja, ich frage mal ein paar Sachen, so während wir an ein paar Tiny Houses vorbeigehen. Ich erheischte beim Vorübergehen an einem Tiny House diese kleinen süßen Dachrinnen, die eigentlich so bei Gartenhäuschen verwendet werden. Nicht diese richtigen Dachrinnen, wie sie bei Wohnhäusern üblich sind, um die Regenmengen vom Dach dann auch vernünftig abführen zu können. Also fragte ich, sind das eigentlich Wohngebäude oder sind das eher Wohnwagen? Tja, die Kommunikation war tot, keine Antwort. Ich hatte beim Abführen zu meinem Wagen nichts weiter zu tun, also schaute ich mir die Tiny Houses weiter an. Da, ein Schornstein außen am Tiny House montiert. Also muss da wohl eine Feuerstätte verbaut worden sein. Ja, und so etwas ragt ja in die Zuständigkeit des Bezirksschornsteinfegermeisters, der die Betriebserlaubnis für eine Feuerstätte erteilen muss. Dafür gibt es klare Vorgaben, zum Beispiel auch die Höhe über dem Vers. Die muss mindestens 60 cm betragen. Ansonsten gibt es keine Betriebserlaubnis. Ja, und dann war es ein glattes Rohr und da fehlte etwas, das nennt sich Revisionsschacht. Das ist eine Klappe im Schornstein, die der Schornsteinfeger benötigt, um den Ruß, den er aus dem Schornstein herausgeputzt hat, auch wegräumen zu können. Die konnte ich nicht erkennen. Also zweiter Versuch, die Kommunikation ein wenig anzuregen. Verbauen Sie eigentlich Pelletöfen oder Holzkamine? Ja, was soll ich sagen, mir wurde nur aktives Schweigen entgegengebracht. Damit hat sich die Einladung erledigt. Und so ganz nebenbei möchte ich noch erwähnen, dass der 3. Mai, also der Tag dieses Showdays, auch noch der Tag der Pressefreiheit war. Okay, aber das wird auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht mehr so ernst genommen. Natürlich fragte ich mich, die konnte ich ja nicht mehr fragen, ob jetzt jeder, der eine konkrete Fachfrage stellt, gleich Hausverbot erteilt bekommt. Nur wenn die so etwas nicht beantworten, wie können sie dann dokumentieren, dass sie Qualität und Sicherheit komplett erfüllen können? Oder konzentriert man sich eher auf eine Zielgruppe, die vielleicht, na sagen wir es mal so, etwas naiver ist und keine ordentlichen fachlichen Fragen stellt? Nun sprechen wir ja nicht irgendwie über einen Dauerlutscher für 10 Cent, sondern wir reden über ein Investment von zigtausend, vielleicht sogar 100.000 Euro. Und da muss man doch in der Lage sein, auch ein paar ordentliche Fragen beantworten zu können. Ja, und überhaupt, wenn man da 20 Tiny Houses stehen hat, die nicht aus nicht verkaufter Überproduktion stammen, dann kann man doch eigentlich ein bisschen gelassen sein. Also habe ich mir gesagt, wenn ich schon keine Fragen beantwortet bekomme, dann bitte doch die interessierten Käufer, dass die die Fragen stellen. Und das möchte ich gerne mit euch etwas näher besprechen. Also habe ich dafür eine richtige Checkliste erstellt, die ihr kopieren und ausdrucken könnt und dann zu solchen Veranstaltungen oder zu solchen Gesprächen mit Verkäufern, Händlern und Herstellern mitnehmen könnt. Nun ist ja leider ein Podcast nur auf Ton und nicht auf Bild ausgelegt. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich das Ganze mal visualisieren und ich werde für euch ein spezielles Webinar auflegen. Circa so 70, 80 Minuten Dauer, wo ich euch zeige, wie man mit so einer Checkliste bei einem Hersteller oder Händler arbeiten kann. Ich möchte es aber bei einer Checkliste nicht bewenden lassen. Denn was passiert, wenn ihr solche fachlich soliden Fragen stellt? Dann kann es passieren, dass er sagt, dich hat der Petersen geschickt, du kriegst Hausverbot. Ich will auch dir die Frage nicht beantworten. Also gehe ich in diesem Webinar mit euch noch einen ganz deutlichen Schritt weiter. Und zwar so weit, dass ihr eigentlich gar keine Fragen mehr stellen müsst, sondern ihr braucht euch nur ein Tiny House von allen vier Seiten anzusehen und dann könnt ihr schon beurteilen, ob das Top, Flop oder Schrott ist. Zwei Punkte hatte ich ja schon erwähnt, die ich so vorübergehend erheischen konnte. Das eine ist der Schornstein. Wenn ich weiß, wie der auszusehen hat, weiß ich, ob dort eine Betriebserlaubnis erteilt wird oder nicht. Die Dachrinne ist obendrein ein Thema. Viele Tiny House haben gar nichts, da läuft die Suppe einfach an der Wand herunter. Dazu muss man eigentlich nur wissen, dass Dachrinnen bei Wohngebäuden obligatorisch sind. Ich habe als Hausbesitzer das Regenwasser gezielt abzuführen, entweder im Erdreich zu verrieseln oder in die Kanalisation zu führen. Ein legales Wohngebäude muss zwingend auch Fluchtmöglichkeiten bieten können. Was heißt das? Ja, ich wurde selber schon mal vor ein paar Jahren von einer Architektin gefragt, sagen Sie mal, welche Fenster sind so groß, dass sie als Fluchtmöglichkeit dienen können? Ja, und meine Antwort war, ja, genau die beiden Fenster neben der Eingangstür, die sind ausreichend. Das mag jetzt etwas albern klingen, ist aber absolut tödlicher Ernst, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Alle 16 Landesbauordnungen fordern pflichtgemäß bei jedem Wohngebäude eine Fluchtmöglichkeit. Die Bewohner müssen, wenn die Eingangstür versperrt ist, eine Alternative haben und die Feuerwehr muss reinkommen können. Und die Größe ist in aller Regel bei 90 x 120 cm ausgelegt. Logischerweise gilt, wenn ich ein Fenster habe, muss es sich auch öffnen lassen. Einfach nur ein geschlossenes Fenster kann man nicht einfach einschlagen, das funktioniert nicht. Das kann man natürlich auch von außen sehen. Einmal rund ums Haus laufen und sehen, ob es mindestens ein Fenster oder eine zusätzliche Tür gibt, die diese Mindestmaße erfüllt und obendrein geöffnet werden kann. Ist das nicht gegeben, ist es nicht baugenehmigungsfähig. Fertig, aus. Was gibt's von außen noch zu sehen? Die Löcher in den Wänden. Löcher? Ja, klar. Zum Beispiel die Abluftventilation vom Badezimmer. Da muss ich mich gar nicht nach innen begeben. Ich muss einfach nur außen sehen, ob eine Abluftventilation montiert ist. Wenn nicht, habe ich im Badezimmer Tropfsteinhöhle. Damit nicht genug. Gibt es auch einen zweiten Abluftventilator? Stichwort Raumklimatisierung. Etwas, was für Wohngebäude zwingende Vorschrift ist. Warum? Ganz einfach. Schwitzwasser. Und wenn ich viel Holz verwende, ist die Konsequenz von Schwitzwasser? Richtig, Schimmel. Also kann ich festhalten, zwei, vielleicht sogar drei Lüftungsöffnungen müssen sein, sonst kann ich das Haus nicht ordentlich betreiben. Okay, sollte ich jetzt schon euer Interesse geweckt haben, dann darf ich euch sagen, dass ich dieses Webinar unter der Überschrift Checkliste Tiny House Kauf alle 3 bis 4 Wochen wiederholen werde. Es wird öffentlich und kostenlos sein. Den Buchungslink habe ich logischerweise in den Shownotes hinterlegt. Es ist www.tiny-house-webinar.de. Da findet ihr übrigens alle 4 Webinare, die ich aktuell anbiete. Aber ihr müsst nicht alle 4 buchen. Ihr könnt auch nur dieses einzelne Checkliste Tiny House Kauf buchen. Für besonders Eilige darf ich gleich darauf hinweisen, dieser Podcast kommt ja Montag 8 Uhr raus. 2 Tage später, nämlich am Mittwochnachmittag 17 Uhr, ist schon das erste. Also ganz schnell buchen und dabei sein, damit auch die Infos, die ich hier im Podcast gebe, auch noch aktuell und frisch für euch sind. Allerdings brauche ich natürlich keine Checkliste mit allen möglichen Fragen, wenn ich alles nur von außen sehen könnte. Deswegen möchte ich hier im Podcast, wo wir nur Ton und kein Bild haben, etwas näher auf Dinge eingehen, die ihr doch hinterfragen müsst. Und dazu gehört ein Punkt, der häufig belächelt und einfach so mal abgetan wird, obwohl er in Gefahrensituationen einen Straftatbestand mit sich bringen kann. Das muss ich jetzt etwas näher erläutern. Dafür befassen wir uns jetzt mit Häusern, die Räder haben. Einige glauben, das wäre gut für eine Mobilität. Das haben wir schon in anderen Podcast-Folgen diskutiert, dass es völliger Quatsch ist. Ich kann damit nicht wie mit einem Wohnwagen umhertingeln. Das ist schon mal Quatsch. Trotzdem haben alle Häuser mit Rädern unter dem Trailer etwas gemein. Die werden nämlich alle zentral gebaut. Und das ist eine große Besonderheit, anders als es bei herkömmlichen Häusern der Fall war. Die werden nämlich auf dem Grundstück direkt aufgebaut. Also wird naturgemäß jedes Haus, das Räder hat, entweder auf eigenen Rädern, das sind dann diese Pkw-Anhänger, oder auf Tiefladern, das sind die etwas größeren, die keine Straßenzulassung bekommen, über die Straße transportiert und angeliefert. Dafür nehmen wir uns mal die straßenzugelassene Version vor. Die Tiny Houses, die keine Straßenzulassung bekommen, die nehmen wir sozusagen, wie es im Schach heißt, en passant im Vorübergehen mit, haben wir das gleiche Thema, aber eben nicht ganz so heftig. Jetzt werben ja einige Hersteller und Händler damit, dass die Häuser auch eine Straßenzulassung haben. Die Frage ist nur, was ist das überhaupt und was ist zugelassen? Ihr findet die Frage irritierend? Nein, das meine ich absolut ernst. Was ist zugelassen? Ist es das gesamte Tiny House oder ist es nur der Anhänger, der Trailer? Wir haben mittlerweile in Europa einige Hersteller, die nur diesen Pkw-Anhänger, in der Regel Zwillings- oder Drillingsachsen in der Mitte, produzieren. Die kann man hinter ein geeignetes Zugfahrzeug anhängen und kann es dann offiziell über die Straße transportieren. In der Regel natürlich mit Straßenzulassung, das auch wirklich bei der Kfz-Zulassungsstelle als Pkw-Anhänger zugelassen ist. Der Tiny House-Hersteller nimmt sich also einen Trailer und baut obendrauf das Haus. Montiert er jetzt das Tiny House fest auf den Trailer, egal ob es verschweißt wird oder verbolzt wird, dann heißt das, dass der Trailer seine Betriebserlaubnis, die er vom Werk bekommen hat, erloschen ist, weil er baulich verändert worden ist. Dann muss der Hersteller noch einmal zum TÜV, DEKRA, KÜS, je nachdem, und eine Betriebserlaubnis, ein Gutachten für die Gesamtkonstruktion erwirken. Eine Alternative ist es, dass ich einen Tiny House Trailer nehme und obendrauf ein Haus setze, das aber nicht fest verbunden ist. Dann erlischt die Betriebserlaubnis des Trailers nicht und ich habe hier etwas, das nennt man Ladung. Ich habe aber weiterhin auch eine Straßenzulassung, aber nur für den Anhänger und nur für den Unterbau, nicht für das Haus gesamt. Und wie kann der unbedarfte Kunde das herausfinden, ob es nur der Trailer ist, der eine Straßenzulassung hat, oder das Gesamtkunstwerk? Und welchen Unterschied macht das eigentlich? Fangen wir ganz vorne bei den Papieren an. Mit dem Trailer selbst wird ein sogenanntes COC-Zertifikat, COC, Certificate of Conformity, mitgeliefert. Wenn ich dieses COC-Zertifikat habe, kann ich das in Verbindung mit der Rechnung, dass ich also nachweisen kann, dass es tatsächlich mir gehört, wirklich bei der Kfz-Zulassungsstelle anmelden. Wenn aber das Tiny House fest verbaut worden ist, dann muss ich ein neues Gutachten erstellen lassen und das heißt, ich muss ein TÜV-Gutachten, DEKRA-KÜS-Gutachten haben, das das bestätigt. Also gilt COC-Zertifikat, nur Trailer, TÜV-Gutachten, Gesamtkunstwerk. Klar dürfte sein, ein TÜV-Gutachten für das Gesamtkunstwerk ist eigentlich die bessere und vernünftigere Variante. So, jetzt hat der Händler oder der Hersteller aber ein Tiny House verkauft, das eigentlich gar kein Tiny House ist, sondern ist ein Trailer mit einer Hütte obendrauf als Ladung. So, und als treuherziger Kunde bewege ich auch dieses Gefährt einfach ganz normal über die Straße. Wo ist der Unterschied? Bei einer gemäß Fahrzeugzulassungsverordnung begutachteten Gesamtversion, also als Anhänger mit Sonderaufbau, ist in erster Linie der Hersteller zuständig. Der hat nachzuweisen, dass er rechtlich sauber und korrekt gearbeitet und produziert hat. Er kann sich dabei auf das Gutachten des TÜV, DEKRA, KÜS und so weiter berufen, dass die das Ganze ordnungsgemäß geprüft haben. Er hat nur ein einziges Problem. Der TÜV prüft nicht, ob es auf der Straße hält. Dafür ist der Hersteller generell und zwar zeitlich unbefristet selbstverantwortlich. Er muss dann in der Regel gegenüber dem Gutachter der Versicherungsgesellschaft, die ja einen Schuldigen sucht, an den sie die ganze Schuld abwälzen können, nachweisen, dass er korrekt produziert hat. Das kann er eigentlich nur dadurch, dass er eine Karosseriestatik, also einen dynamischen Festigkeitsnachweis, beauftragt hat und nachweisen kann, dass er genau danach gebaut hat. Kann er das nicht nachweisen, hängt er quasi am Fliegenfänger. Der Gutachter, der von der Versicherungsgesellschaft beauftragt worden ist, wird sagen, der ist schuld, er kann nicht beweisen, dass er recht hat. Für den Hersteller ist es ein riesiges Problem, denn es hat hier nichts mit Garantie und Gewährleistung zu tun. Hier geht es um einen konstruktionsbedingten Mangel bzw. Fehler. Und für solche Dinge gibt es keine zeitliche Begrenzung. Da kann er noch in 10 und 20 Jahren haftbar gemacht werden. Für die Masse der Tiny House Hersteller gilt, die haben von nichts eine Ahnung und wissen überhaupt nicht, in welche brutalen Risiken sie sich gerade hineinbegeben haben. Für den Kunden, der sich gerade für ein Tiny House interessiert, ist also die Frage nach der Karosseriestatik elementar. Und dann ist natürlich die Frage, ob der Hersteller respektive Händler so viel Kohle hat, um möglicherweise Personenschäden auch finanziell abdecken zu können. Für den Fahrer bzw. den Halter gilt, der ist, wenn er alles andere korrekt gemacht hat, damit raus aus dem ganzen Ärger. Im Falle einer Ladung hat der Hersteller allerdings damit nichts mehr zu tun, denn dafür ist der Halter und der Fahrer verantwortlich. Die übernehmen die komplette Haftung dafür, was sie über die Straße an Ladung transportieren. Fangen wir ganz locker an. Ich zucke ganz gemütlich über die Autobahn und komme in eine entsprechende Kontrolle. Polizei oder Bundesanstalt für Güterverkehr. Ich bin nicht zu schnell gefahren, ich habe auch niemanden abgedrängelt, ich habe alles ordentlich gemacht, glaube ich. Es werden die Papiere kontrolliert. Und natürlich auch von dem Anhänger. Jetzt steht da aber drin, Höhe 51 cm. Und der Polizeibeamte wird ganz überrascht nach oben schauen und sagen, Augenblick mal, das ist ein bisschen mehr als 51 cm. Ja klar, denn der Verkäufer hat ja gesagt, ich habe das als Ladung gemacht, damit sie die paar hundert Euro fürs Gutachten sparen können. Jetzt wird sich der Polizeibeamte sagen, okay, es ist eine Ladung, also prüfe ich in Richtung Ladung. Erst einmal stellen wir es auf eine Waage und prüfen, ob das Gesamtkunstwerk mehr als 3,5 Tonnen wiegt. Dann läuft der Polizist einmal um das Tiny House herum und prüft, ob die Maße auch wirklich eingehalten werden. 2,55 Meter Breite, 4 Meter Höhe. Jetzt kommt das Thema Ladung richtig zum Tragen. Eine Ladung muss auf dem Anhänger jetzt so sicher befestigt werden, dass es sicher über die Straße transportiert werden kann. Und es muss mit Bordmitteln auch wieder zu lösen sein. Der Polizist kann also sagen, okay, zeigen Sie mir mal, wie Sie die Ladung lösen. Ist der Fahrer dazu nicht in der Lage, dann kann sofort dieser Anhänger, der ja keine Ladung mehr ist, sondern ein Gesamtkunstwerk, sofort an Ort und Stelle stillgelegt werden. Ihr habt ja nur eine Zulassung für den Trailer und nicht für das Tiny House insgesamt. Damit steht das jetzt auf der Autobahnraststätte, Betriebserlaubnis erloschen und ihr könnt das in den nächsten Tagen mit einem Tieflader abholen. Auf eigenen Rädern ist ja nicht mehr erlaubt. Die Folgen sind ein Bußgeld und gegebenenfalls auch Punkte in Flensburg. Wenn dann das Tiny House auch noch knapp unter 4 Meter Höhe vorweist, habt ihr ein nächstes Problem. Selbst der flacheste Tieflader hat noch 20-25 cm Höhe und damit seid ihr insgesamt weit über 4 Meter. Das kann dazu führen, dass ihr eine Sondergenehmigung für den Transport benötigt. Das ist eigentlich nur eine formaljuristische Geschichte, wird einfach nur deutlich teurer. Wir steigern jetzt das Problem. Ihr kommt nicht in eine Polizeikontrolle, sondern ihr habt einen Unfall. Gab es Geschädigte? Habt ihr einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vollzogen? Habt ihr möglicherweise Sachbeschädigung begangen? Und kommt es möglicherweise zu einer fahrlässigen Körperverletzung oder fahrlässigen Tötung? Dafür zeigt das Strafgesetzbuch ganz deutlich Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe auf. Wer hat die Konsequenzen zu tragen? Natürlich der Halter bzw. der Fahrer. Ja, aber der weiß doch gar nicht, was er da hinten auf dem Hänger hat. Der hat auch ein Tiny House gekauft. Und hier beginnt das riesige Problem. Der Hersteller eines Tiny Houses als Ladung hat nämlich einen genialen Trick vollzogen. Er hat sich komplett enthaftet und die vollständige Haftung an Fahrer und Halter übertragen. Selbst wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass es für den Straßenbetrieb überhaupt nicht geeignet ist, der Hersteller kann sagen, selbst schuld, wenn du so blöd bist, eine Ladung gekauft zu haben, damit bist du selbstverantwortlich. Also gilt der Grundsatz, niemals ein Tiny House als Ladung kaufen. Es sei denn, der Hersteller hat ausdrücklich Befestigungsmechanismen genutzt, die offiziell zugelassen sind für die Befestigung von Ladung und er hat einen dynamischen Festigkeitsnachweis für die Ladung, dass die auch im Straßenbetrieb auf dem Trailer alleine halten kann. Ansonsten praktiziert er einen Blindflug, ohne zu wissen, was ihr überhaupt hinten auf dem Hänger habt. Ja, und letztendlich muss man sich die Frage stellen, wozu ist eine Hütte auf Anhänger als Ladung wirklich sinnvoll? So schräg kann man ja auch nicht denken. Sind das irgendwelche kranken Bauwagen-Freaks? Oder Typen, die glauben, wenn sie einen Hänger abnehmen, können sie Geld sparen? Was soll der Unsinn? In aller Regel entspringt so eine verrückte Idee nur zwei Gruppen. Einerseits deutschen Tischlern, Schreinern, die nur Möbel bauen können, Flurkommoden und von Karosseriebau keine Ahnung haben und einen Trick suchen und ausländischen Herstellern, die auf billig, billig, billig arbeiten wollen. Es gilt also, Papiere kontrollieren. Entweder weiß der Hersteller bzw. Händler ein TÜV-Gutachten, immer DEKRA, KÜS auch gleichzeitig, als Anhänger mit Sonderaufbau nach, oder es ist ein Certificate of Conformity nur für den Trailer. Doch wer jetzt glaubt, dass er mit einem TÜV-Gutachten für den Anhänger mit Sonderaufbau komplett aus dem Schneider wäre, der täuscht sich schon wieder. Kommen wir dazu zurück zu der Frage Holzrahmenkonstruktion, Stahlrahmenkonstruktion. Diese Tiny House Trailer sind ja offiziell ausgelegt, dass sie insgesamt maximal 3,5 Tonnen tragen dürfen. Insgesamt mit dem Trailer natürlich gemeinsam. Diese maximale Gewichtsangabe gilt aber als Flächenbelastung verteilt auf dem gesamten Anhänger. Nun sind aber die typischen Tiny House Anhänger Zwillings- oder Drillingsachse und die sind in der Mitte des Anhängers. Hinter den Achsen ragt jetzt aber über ein paar Meter etwas heraus, das ist wie ein Balkon, das nennt der Baufachmann Kragarm. Und je länger dieser Kragarm ist, umso massiver muss der Anhänger gebaut sein. Wenn ich aber jetzt eine Holzrahmenkonstruktion habe, dann verteilt sich ja das gesamte Gewicht nicht auf dem Anhänger insgesamt, sondern ich habe am Ende Punktbelastungen. Jeder Balken produziert also seine eigene Punktbelastung und die beiden ganz hinten links und rechts die höchste. Und diese Punktbelastungen können statisch gegebenenfalls bis zu 600% Überlastung mit sich bringen. Wir haben vor ein paar Jahren schon die ersten Hinweise bei Facebook gehabt, mein Tiny House biegt hinten durch, hat das was zu sagen? Ganz deutlich heißt das, diese Tiny House Trailer sind nicht darauf ausgelegt, dass massives Gewicht auf dem Kragarm lasten kann. Apropos Punktbelastung. Mir ist kein Tiny House Trailer Hersteller in Europa bekannt, der einen dynamischen Festigkeitsnachweis für eine Punktbelastung im Kragarm hat. Ich kenne auch keinen einzigen Hersteller, der vor diesem Problem warnt. Die halten alle ihre Kunden im Dunkeln. Und da ist es auch völlig egal, ob der Anhängerhersteller ein Deutscher, ein Holländer, ein Pole, ein Rumän oder ein Bulgare ist. Ich will ja nicht davon ausgehen, dass die alle keine Ahnung haben, aber die gehen mit Sicherheit davon aus, das Ding wird sowieso baulich verändert, insofern sind wir wieder raus aus der Haftung. Und der Hersteller von Tiny Houses baut etwas drauf, bums, ist die Betriebserlaubnis erloschen, haben sie selber Schuld. Dann haftet ab sofort der Tiny House Hersteller. Und der trickst mit der Ladung, also ist der Kunde, der Fahrer und der Halter der Dumme. Wie kriege ich aber jetzt eine Flächenbelastung mit einem Tiny House auf einem Trailer hin? Dafür hat der Karosseriebauer einen Fachbegriff und der nennt sich selbsttragende Karosse. Nur wenn die Karosserie in sich so abgehoben werden kann und in sich hält, verteilt sich das Gewicht auf dem Anhänger gleichmäßig. Ganz nebenbei, jetzt dürfte auch klar sein, wo der Bushersteller Setra seinen Namen her hat. Und so eine selbsttragende Karosse ist faktisch nur mit einer Stahlkarosse möglich. Wollte ich das mit Holz hinkriegen, wird die so massiv, dass ich 3,5 Tonnen sowieso schon wieder überschreite. Na, wischt ihr euch schon den Angstschweiß von der Stirn? Das war's aber noch nicht, wir gehen weiter. Jetzt werden solche Tiny House on Wheels ja systemimmanent an einem zentralen Ort produziert und dann ausgeliefert. Und dabei ist es egal, ob es innerhalb von Deutschland transportiert wird oder vielleicht ein paar hundert Kilometer aus Polen, Rumänien, Bulgarien oder Türkei angeliefert wird. Und es ist auch egal, ob ich ein bisschen vorsichtiger fahre und auf der Autobahn den Straßenverkehr anhalte, weil ich nur 40 fahre, da gibt es wieder ein Ticket, oder 60 fahre, 62 oder 80 Kilometer fahre. Die Erschütterungen, die auf das Tiny House einwirken, sind massiv. Für einen Tragwerkplaner, sprich Statiker und einen Architekten, heißt das aus baurechtlicher Sicht, dass es Erdbeben. Wenn ein Architekt jetzt ein Wohnhaus in einem Erdbebengebiet genehmigt bekommen möchte, dann muss er natürlich eine entsprechende Baustatik für diese Erdbebenzone haben. Das ist auch in Deutschland existent, zum Beispiel in den Regionen Aachen oder in Tübingen, da wackeln schon mal die Wände. Der Fachmann unterscheidet dann Erdbebenzone 1, 2, 3. Und im Landkreis Tübingen benötige ich eine Baustatik Erdbebenzone 3. Ja, und das nicht nur für das Tiny House als solches, sondern auch für den Anhänger, denn das Haus steht ja nicht auf einer Bodenplatte, sondern auf einem Anhänger. Und wenn der Hersteller dieses Trailers keine Statik hat, auch keinen dynamischen Festigkeitsnachweis hat, dann habe ich den ersten Preis und darf ich mir eine selber erstellen lassen. Nur was macht denn jetzt der Architekt, der ein zentral produziertes Haus in einer ganz normalen Region genehmigt bekommen möchte? Idealerweise möchte der Bauherr in der Nähe von Hannover bauen, da gilt weder irgendeine Erdbebenzone, Windlastzone oder Schneelastzone. Die Tragwerkplanung ist einfach, unproblematisch, gar keine Schwierigkeit. An der Nordsee gilt natürlich die höchste Windlastzone, in Mecklenburg-Vorpommern sowohl höchste Windlastzone als auch Schneelastzone und in den Mittelgebirgen und in den Alpen sowieso die Schneelastzone. Kein Problem. Das ist aber die Logik für Häuser, die vor Ort auf dem Grundstück aufgestellt werden. Jetzt haben wir aber ein Haus, das über 500 oder 1000 Kilometer über die Straße transportiert wurde und Erdbebenerschütterung erlebt hat wie sonst nirgendwo anders in Deutschland. Und während ein Erdbeben vielleicht ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute dauert, hat dieses Tiny House jetzt stundenlange Erschütterung schon hinter sich. Wenn jetzt das Tiny House in einer Holzrahmenkonstruktion gebaut worden ist, Erschütterung auf den Kragarm, Punktbelastung und alle Bolzen, alle Verschraubungen haben sich gelöst. Der Holzwerker wird jetzt sagen, ja, muss ich die Bolzen nachziehen. Wenn aber das Haus fertig gebaut ist, komme ich an die Bolzen nicht mehr ran. Das Ergebnis heißt also, die Statik kann bei Ankunft auf dem geplanten Grundstück bereits schon zerstört sein. Nur wer haftet jetzt dafür? Für den Transport einer Ladung, Halter, Fahrer. Und für die Baugenehmigung mit möglicherweise einer Statik, die nicht mehr der Baustatik entspricht, die für den Bauantrag geplant war. Dafür haftet jetzt der Architekt, der den Bauantrag gestellt hat, respektive der Tragwerkplanung, der die Baustatik erstellt hat und den Antransport über die Erdbebenzone Straße nicht berücksichtigt hat. So, und jetzt kommen wir noch einmal auf diese freundliche Einladung zu dem Showday zurück. Was fragte ich da? Ja genau, ich fragte nach der Karosseriestatik oder alternativ nach dem Statiker, der diese Karosseriestatik bestätigen kann. Der ärmste Wicht in diesem Spielchen ist nicht unbedingt der Statiker. Der hat vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich wusste ja nicht, dass über die Straße transportiert wird. Ich habe nur nach Auftrag berechnet und da stand nichts von Straßentransport drin. Letztendlich hat es der Bauvorlageberechtigte, also zumeist der Architekt, zu verantworten, der gegenüber der Bauaufsichtsbehörde glaubhaft machen muss, dass alles rechtlich korrekt ist. Und machen wir uns nichts vor, der Architekt fällt aus allen Wolken, weil er so etwas noch nie gehört hat und sagt, oh, jetzt habe ich ein Problem. Verehrte Tragwerkplaner, verehrte Architekten, Bauvorlageberechtigte, das Risiko liegt bei euch, wenn ihr die Anlieferung über die Straße nicht berücksichtigt habt. Da hilft es auch nicht zu sagen, ja, aber das haben wir doch nie gemacht. Nein, weil ja bisherige Häuser immobil waren und auf dem Grundstück aufgestellt worden sind. Da gibt es diese Schwierigkeit nicht. Und für einen Hersteller respektive Händler kann es nicht angehen, dass auf solche Fragen mit Hausverbot geantwortet wird. Der hat gefälligst die Antwort ordentlich und seriös zu geben. Da hilft es auch nicht zu jammern, oh, der Peters ist immer so gemein, der ist so böse zu uns und der legt immer den Finger in die Wunde, den mögen wir nicht. Wenn er das nicht kann, also nicht Hausverbot, sondern die Antwort, dann muss sich der Kunde die Frage stellen, ob er bei diesem Händler oder Hersteller wirklich kaufen darf. Nun ist ja die Rechtslage eine Sache und die Haftungssache eine andere. Die weitere ist, dass viele Hersteller und Händler einfach gar keine Ahnung von dem Thema haben und völlig blind irgendetwas zusammenbasteln. Und wie so oft in solchen Fällen, es geht gut, bis es einmal schief geht und dann ist großes Geschrei. Und richtig ist, dass es in allen 16 Landesbauordnungen nicht berücksichtigt ist. Hier gibt es eine Gesetzeslücke, ganz knallhart. Der Architekt hat es nicht bemerkt, der Statiker hat es nicht bemerkt, der fachunkundige Käufer wusste es gar nicht und der Hersteller war ein Amateur. Dabei kann die Lösung relativ einfach sein. Bei der Berechnung der Tragwerkplanung bzw. der Karosserie muss einfach nur dieses Erschütterungspotenzial mit berücksichtigt und berechnet werden. Und dafür gibt es eigentlich zwei grundsätzliche Lösungsansätze. Für ortsveränderliche Gebäude, die selbst nicht straßenzugelassen sind, sondern per Tieflader transportiert werden, sollte eine Tragwerkplanung Erdbebenzone 3 berechnet werden. Dabei ist es auch völlig egal, ob unter dem Haus Räder, Schienen, Kufen, Flügel oder gar nichts montiert ist. Es gilt, wenn es zentral produziert worden ist und über Straße ausgeliefert wird, hat dieses zu gelten. Das ist für jeden Tragwerkplaner Kinderkram, das macht er einfach Knopfdruck fertig. Sollte der Hersteller jetzt auch nach diesen Berechnungen ordentlich bauen, dann hat der Käufer eine maximierte Sicherheit. Für den Fall, dass das Tiny House jetzt aber straßenzugelassen ist und auf eigenen Rädern die Erschütterungen erlebt, dann sprechen wir ganz deutlich über Karosseriebau und da gehört ein dynamischer Festigkeitsnachweis, eine Karosseriestatik hinzu. Insgesamt können wir also festhalten, dass die Tiny House Szenerie aus der süßen, netten Bastelbuden-Ecke langsam heraus muss und in professionelle Gefilde hineinragen muss. Und das eben so zeitig, bevor etwas passiert. Dafür können übrigens auch die für die Bauanträge verantwortlichen Bauaufsichtsämter sorgen. Wenn die darüber informiert werden, dass es ein zentral produziertes, ortsveränderliches Gebäude sein soll, dann fordern sie einfach eine entsprechende verstärkte Tragwerkplanung. Darauf kann sich aber kein Architekt, kein Bauherr und erst recht nicht der ahnungsbefreite Hersteller verlassen. Aber ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass Gesetzgebungsinitiativen zur Novellierung der Landesbauordnung in allen 16 Bundesländern bereits im Verzuge sind. Allerdings kann es damit natürlich noch ein bisschen dauern. Bis dahin gilt, es ist bekannt, das Risiko ist vorhanden und das sollte man auch selbst beherzigen. Selbstverständlich gibt es auch Hersteller, die so professionell sind, dass sie es von sich aus schon hinbekommen und die dann auch Rede und Antwort stehen. Aber das war eben nur die grobmotorige Version, jetzt geht's in die Feinheiten und dafür habe ich mein Webinar gebaut. Da gehe ich natürlich wesentlich weiter in die Details hinein. Da sprechen wir über Heizungssysteme, wie könnt ihr auf Anhieb beurteilen, ob eine Heizung wirklich gut ist und funktioniert? Was ist mit Raumklimatisierung, was ist mit Kühlung, was ist mit Regenwasser und so weiter? Wie könnt ihr auf den ersten Blick erkennen, ob das Tiny House ein Wohnhaus ist oder einfach nur ein Holzwohnwagen? Ich habe allerdings auch einige Aufnahmen, die erschüttern einen dann richtig, wenn da tatsächlich statischer Müll produziert wird und Lebensgefahr im Haus besteht. So etwas hatte ich gemeinsam mit einem namhaften Immobiliengutachter in der Nähe von Hannover erlebt. Der Gutachter krabbelte nach oben ins Schlafloft und wunderte sich, dass es so ein bisschen wippt. Und dann hat er festgestellt, dass da wirklich ein tragender Balken einfach durchgesägt worden ist. So bekloppt kann doch kein Fachmann sein, dass er Lebensgefahr für den Kunden produziert. Man darf vermuten, dass das wirklich ein Einzelfall ist. Nix da. So etwas findet ihr sogar auf Fotos offiziell auf den Händler- und Herstellerseiten. Und das zeige ich euch im Webinar. Das sind natürlich alles Fragen, die kann ich jetzt nicht mehr im Podcast organisieren, weil dann muss ich so viel beschreiben, dann sitzen wir hier 8 Stunden. Das macht keinen Sinn. Also kommt ins Webinar und da sprechen wir alle weiteren Punkte durch. Unabhängig vom Webinar werde ich natürlich auch im Podcast weiterhin den Finger in die Wunde legen. Und damit ihr immer rechtzeitig informiert werdet, wann ich die nächste Folge hochlade, drückt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr rechtzeitig informiert werdet. Das passiert ja seit fast 3 Jahren mittlerweile alle 14 Tage, jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr. Und zwar jeden zweiten Montag tatsächlich. Also heißt es jetzt bis zum nächsten Podcast und bis zum nächsten Webinar. Euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.